Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und ich bin Ursula Weidenfeld und ich freue mich, dass Sie und ihr auch wieder dabei sind.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Zuerst hatten alle so eine Fitnessuhr. Irgendwann nach Weihnachten hatten die alle. Und dann kam ein Schlaftrackring dazu. Das ist so ein Ring, mit dem man messen kann, ob man und wie lange man gut geschlafen hat und wie viele Tiefschlafphasen man hatte und so weiter und so weiter. Jetzt aber haben viele von meinen Bekannten jedenfalls auch einen Blutzuckertracker am Arm, obwohl sie gar nicht krank sind. Das machen immer mehr Leute, die benutzen solche Sensoren, die man sich in den Oberarm sticht, um den Blutzucker ständig im Auge zu haben, um fitter zu werden, abzunehmen, sich geregelt zu ernähren, ganz lange zu leben oder einfach auch nur besser zu schlafen. Und ich habe mich schon immer gefragt, ob das eigentlich vernünftig ist, das zu machen. Und überhaupt, was eigentlich Instrumente und Medikamente gegen Krankheiten, wie auch die Abnehmspritzen, taugen, wenn Gesunde sie benutzen. Dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als Michael Roden, den Chef des Deutschen Diabeteszentrums in Düsseldorf. Hallo, Herr Roden.
Hallo.
Und ich habe ganz viele Fragen. Herr Roden, wir haben uns verabredet, um über Game Changer in der Diabetestherapie zu reden, die aber eben vor allem jetzt auch von ganz vielen Gesunden genutzt werden. Also diese neuen Methoden, die von Gesunden genutzt werden. Welche Rolle spielen Blutzuckerwerte, wenn es um ein gesundes Leben geht?
Blutzuckerwerte spielen eine Rolle für Menschen, die schon einen Diabetes haben. Gegebenenfalls auch Menschen, die ein hohes Risiko für einen Diabetes haben, sogenannten Prädiabetes. Also wenn schon der nüchterne Blutzucker oder der Zucker unter einer Zuckerbelastung etwas erhöht ist, aber noch kein Diabetes besteht. Für den gesunden Menschen springt die Blutzuckerkontrolle oder dieses Blutzuckertracking gar nichts.
Aber es machen doch jetzt alle. Also man sieht ganz viele Leute, die sagen, ich kontrolliere meinen Blutzucker, weil das wichtig für meine Gesundheit ist.
Nicht alles, was viele Menschen machen, ist auch wirklich vernünftig. Aus ärztlicher Sicht gibt es keinen Grund dazu, weil bei gesunden Menschen der Blutzucker sehr gut durch das Insulin aus der Bauchspeicheldrüse reguliert wird. Und natürlich es bei Zufuhr von Kohlenhydraten zu einem etwas schnelleren, rascheren und auch höheren Anstieg kommen kann, der aber ganz normal ist.
Aber es sagen ganz viele Leute, dass sie enorme Blutzuckerspitzen selber auch feststellen und dass sie glauben, wenn sie einen stabilen Blutzuckerspiegel haben, gesünder leben zu können und auch länger gesund zu bleiben. Ist das so ganz falsch?
Ja, also diese Theorie der Blutzuckerspitzen macht natürlich Sinn bei Menschen, die schon eine gestörte Regulation haben, also wo der Blutzucker wirklich in sehr steile Höhen über 200, 250 ansteigt. Sogar hier ist es nach wie vor die Frage, wie stark sich diese Blutzuckerspitzen im Vergleich zu konstant hohen Blutzuckerwerten auf die Gesundheit bzw. auf das, was man bei Diabetes fürchtet, nämlich Diabeteskomplikationen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter, wirklich auswirken. Auch das ist gar nicht so sicher. Für gesunde Menschen ist ein Anstieg ohne Relevanz. Er kann eher dazu führen, dass man sich dann selber in eine Angstsituation oder eine Überkontrolle hineinmanövriert, die keine wissenschaftliche oder medizinische Grundlage hat.
Also sagen, Sie haben eben gesagt, 250 ist enorm hoch, als das ist Milligramm pro Deziliter,
ja,
ne?
Das ist Milligramm pro Deziliter.
Und normal wäre
was? Normal wäre im nüchternen Zustand alles bis 100. Nach dem Essen, 2 Stunden nach dem Essen, ist alles bis 140 komplett normal. Alles zwischen 140 und 200 nennt man dann schon Prädiabetes. Da besteht noch keine Notwendigkeit, mit Medikamenten zu behandeln. Aber da muss man aufpassen, weil das Risiko, in den nächsten Jahren einen Diabetes zu bekommen, ist höher. Das sollte man allerdings nur unter bestimmten definierten Bedingungen bestimmen. Das ist ein sogenannter Zuckerbelastungstest, in dem man 100 Gramm oder 75 Gramm, klassisch ist der 75 Gramm Zuckerbelastungstest und da misst man vor und zwei Stunden nach der Mahlzeit. Da misst man auch gar nicht nach einer Stunde, obwohl mittlerweile für Menschen mit Diabetes und Prädiabetes auch der Einstundenwert von Bedeutung ist.
Sagen Sie ja, Gesunde sollen sich erstmal gar keine Sorgen machen und normal weiter essen. Aber trotzdem ist es ja so, dass Gesunde oder dass immer mehr Menschen sich selber tracken in allen möglichen Formen, aber eben auch, was ihren Blutzuckerspiegel betrifft, um bestimmte Diäten auch machen zu können oder einhalten zu können oder die auch sinnvoll zu finden. Ja. Ist das alles Quatsch?
Also, dass es natürlich sinnvoll ist, bestimmte Nahrungsmittel oder Essensweisen zu kontrollieren oder auf bestimmte Dinge zu achten, macht auf jeden Fall Sinn. Das mit einer Blutzuckermessung oder mit einer nicht aus dem Blut, sondern aus der Gewebeflüssigkeit gemessenen Zuckermessung zu kontrollieren, das macht wenig Sinn. Was also Sinn macht, ist durchaus, dort wo man auch solche Blutzuckerspitzen dann messen kann, ist zuckerhaltige Getränke, extrem viele Süßigkeiten zu essen, ist auf Dauer sicher nicht gesund, weil es erstens eine übermäßige Kalorienzufuhr ist. Das ist sogar noch wichtiger als der Zucker. Wenn man aber zuckerhaltige Getränke zum Beispiel zu sich nimmt, dann ist da viel Fruchtzucker enthalten, also nicht nur die Glucose, sondern auch die Fructose. Und im Fruchtzucker, der Fruchtzucker hat eine besondere Bedeutung, weil er nicht nur viel Kalorien zuführt, sondern sehr rasch in der Leber auch in Fett umgewandelt wird und die Entstehung einer Fettleber begünstigt. Und das ist auch für die Gesundheit nicht zuträglich. Also, man misst natürlich bei solchen Zuckermessungen, wenn man viel Zucker oder Fruchtzucker zu sich nimmt, diesen steilen Zuckeranstieg, den muss man aber gar nicht messen, weil das ist einfach ganz klar. Wenn man Zuckerhaltiges isst, wird der Zucker rascher ansteigen. Wenn man Ballaststoffe isst, bei denen auch Kohlenhydrate dabei sein können, die aber erst im Körper langsam umgewandelt werden müssen, dann ist natürlich dieser Zuckeranstieg langsamer. Dafür brauche ich auch keine Zuckermessung, sondern ich muss nur wissen, was ist ballaststoffreich und wo ist viel Fructose, Glucose, Saccharose drinnen. Das kann man auf den entsprechenden Nahrungsmitteln oder Genussmitteln auch lesen.
Aber es wäre schon sinnvoll, dass man versucht, diese Blutzuckerspitzen zu vermeiden?
Es geht nicht um die Blutzuckerspitzen als solche, sondern es geht einfach darum, die übermäßige Zuckerzufuhr, noch einmal, also um die Bauchspeicheldrüse zu belasten, viele Kalorien zu sich zu nehmen, die man durch Zucker sehr leicht zu sich nimmt und dadurch die Adipositas, die Fettsucht, das Übergewicht zu hemmen.
Und wenn man jetzt auf diese, ich meine, es ist ja schon total beeindruckend, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich dann geguckt, was man alles tun kann, um seinen Blutzucker stabil zu halten. Und das fängt ja an damit, dass man sagt, nimm morgens Apfelessig zu dir, dann wird dein Blutzuckerspiegel nicht steigen. Ja. Ist das richtig oder falsch?
Das ist bedingt richtig. Also das eine, um das nochmal zu sagen, die schwer zu resorbierenden Ballaststoffe, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, ja? Auch für die Verdauung und so weiter. Apfelessig und anderes, da gibt es Studien. Es gibt über Apfelessig vielleicht ein Dutzend wissenschaftlich abgesicherte Studien. Man muss aber sagen, dass die interessanterweise meistens aus Asien kommen und letztlich, muss ich sagen, auch nicht in besonders guten Zeitschriften veröffentlicht sind. Sodass man sagen muss, es ist nicht wirklich gut abgesichert. Es gibt sogenannte Meta-Analysen dieser Studien, die versuchen daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Die finden schon, dass es einen Hinweis gibt auf geringere Gewichtszunahme, geringeres Körperfettzunahme und in einigen Studien auch eine Verbesserung von nüchtern Zucker oder langzeitiger Zuckerkontrolle mit diesem sogenannten HbA1c-Wert. Das gibt es. Die Studienlage ist aber nicht extrem überzeugend.
Okay, also wenn ich Apfelessig widerlich finde, dann muss ich mich nicht überwinden.
Antioxidative Wirkung, antientzündliche Wirkung sind immer gut für Übergewicht und für Adipositas und für Diabetes. Also solche andere Stoffe sind, wo das beschrieben wurde, ist Zimt, Boxhornklee, Kurkumin, das ist im Curry enthalten. Also in diesen Gewürzstoffen gibt es auch solche Inhaltsstoffe, die prinzipiell positiv sind. Die Studien sind aber leider in einem großen Umfang nicht wirklich gut kontrolliert, sodass man langfristige Effekte nicht wirklich gut beurteilen kann im Moment.
Gilt es auch für Haferflocken, die zum Frühstück empfohlen werden von denen, die ihren Blutzucker tracken?
Ja, die Haferflocken, das sind eben klassische Ballaststoffe und die sind einfach sehr gut auch für Gewichtsabnahme, vor allem auch bei Menschen mit Diabetes. Dort hemmt es wirklich diese schädlichen, sehr starken Blutzuckeranstiege.
Und das gilt auch für Linsensuppe und für Kichererbsen?
Das gilt auch für, wie gesagt, alle anderen Ballaststoffe. Bei roten Linsen gilt sogar, dass sie einen positiven Effekt auf die Senkung des Cholesterins haben. Also das kann man durchaus empfehlen.
Und dann gibt es ja so Hinweise darauf, dass man, also unabhängig davon, dass Sie das jetzt alles für Blödsinn halten, aber es gibt ja so Hinweise, die sagen, isst zuerst Gemüse, dann isst Fisch, dann isst erst ein bisschen Reis oder so. Also man soll die Reihenfolge seiner Nahrungsaufnahme zum Beispiel beim Mittagessen oder so auch streng kontrollieren. Also, ist es wichtig, ja, was man wann isst?
Ich würde sagen, nur um das nochmal zu sagen, ich sage gar nicht, dass das alles Blödsinn ist, nur viele dieser Untersuchungen zu den einzelnen Stoffen oder Nahrungsbestandteilen sind wenig gut kontrolliert, daher eine endgültige Aussage schwierig. Zum Timing, was man wann isst oder ob man 16:8 oder was immer fastet, all das kann der Mensch machen, wenn er dadurch sich besser fühlt, wenn er dadurch nicht Gewicht zunimmt. Wunderbar. Ja, es gibt aber keine dieser Diäten, die eindeutig langfristig einen Vorteil bringt gegenüber einer anderen, mit vielleicht einer einzigen Ausnahme. Das ist die sogenannte mediterrane Diät, die ist eben genau das, was am ehesten sozusagen vernünftig ist, ausgewogene Kost mit natürlichen, frischen Produkten. Die hat in all den Studien und all den Meta-Analysen bezüglich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fett-Leber-Erkrankung und all diesen Stoffwechselerkrankungen am ehesten einen nachweislichen Vorteil gegenüber anderen Diäten. Ansonsten können Sie alles machen, wenn es passt für einen persönlich, weil das größte Problem der Diät ist nicht, was man isst und wie viel man isst, sondern ob man imstande ist, eine solche Diät oder Ernährungs- oder Nahrungsänderung langfristig durchzuhalten. Das ist das größte Problem.
Lassen Sie uns noch ganz kurz meine letzte Frage aus dem Kanon der Was, Wann, Wie viel und Wovon Essen-Fragen anschauen. Und das ist die nach den Snacks zwischendurch. Es hat ja Ewigkeiten immer geheißen, man soll 5 oder 7 kleine Mahlzeiten am Tag essen, dann sei man am besten dran. Jetzt geht's genau umgekehrt. Eben, Sie haben das ja schon angesprochen mit diesem Intervallfasten. Also möglichst wenig Mahlzeiten in möglichst beschränkten Zeitfenstern. Ja. Ist da was dran?
Also auch hier gilt, es gibt für dieses Intervallfasten gab es einen kurzen Hype mit 1-2 Studien. Die nachfolgenden Studien konnten das nicht signifikant oder klar beweisen oder unterstreichen, sodass man sagen muss, für das, was wir vom Menschen wissen, ist kein besonderer oder relevanter Vorteil gegenüber dem durchschnittlich Essen. Also nicht nur 2-mal oder 1-mal am Tag essen, sondern 3-mal oder 4-mal essen. Es gibt keine klare Empfehlung und es gibt auch keinen langfristigen Vorteil, weil auch die meisten dieser Studien gar nicht langfristig durchgeführt wurden.
Also dann machen wir jetzt einen Strich drunter und sagen, es kommt vor allem darauf an, wie viel man isst und ob man das, was man isst, auch verbrennen kann. Also ob man sich genug bewegt und genug arbeitet sozusagen, um die aufgenommenen Nahrungsmittel und Kalorien am Ende dann auch zu verarbeiten und nicht einzulagern.
Man kann es nicht besser sagen, aber vielleicht noch 2 Zusätze. Es gibt eines, was wirklich schlecht ist, jede Art von verarbeitenden oder highly processed food. mit allen möglichen Inhaltsstoffen, die wir zum Teil gar nicht nachvollziehen können. Das ist, und die immer zu viel zu viel Zucker oder zu viel Fett oder beides enthalten. Das ist definitiv schlecht. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und der zweite Punkt als Ergänzung zu Ihnen, um nochmal zu wiederholen, wer eine Ernährungsänderung durchführt, wie immer er die macht, und er kann sie langfristig durchführen, dann ist es von Vorteil und nichts extrem.
Vielen Dank dafür. Wir haben aber noch einen zweiten Themenkomplex, in dem auch Gesunde versuchen oder jetzt von der Diabetesforschung profitieren und profitieren wollen und ja auch profitieren können. Das ist die ganze große Welt der Abnehmspritzen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, hier haben Gesunde guten Grund zu hoffen, dass sie eben ihren Lebensstil in Zukunft vielleicht gar nicht ändern müssen, weil ihnen eine solche Spritze dabei hilft?
Ja, da muss man auch wiederum unterscheiden. Menschen, die normalgewichtig sind, sollten diese Abnehmspritze auf keinen Fall verwenden. Menschen, die adipös sind, also wirklich eine Fettsucht haben, also einen Body Mass Index, das ist nach wie vor der Wert, an dem am ehesten Adipositas festgemacht wird, und der halt, wenn der Wert über 30 Kilogramm pro Quadratmeter liegt, das ist eben das Gewicht durch die Größe zum Quadrat. Wenn der Wert über 30 liegt, dann haben diese Menschen definitiv einen Vorteil davon.
Aber das sind ja jetzt nicht die allermeisten, sondern die allermeisten sind ja Leute, die dazwischen sind, die so mitteldick sind, die leichtes oder mittleres Übergewicht haben und die jetzt hoffen, dass sie das endlich nach endlosen, erfolglosen Diäten loswerden können, indem sie möglicherweise ja irgendwann auch eine solche Spritze verschrieben bekommen. Ja.
Also natürlich ist es so wie bei dieser bariatrischen Chirurgie, die auch zur Gewichtsabnahme führt, wo man vom
Magen-Bypass,
wo man zuerst nur gesagt hat, über 40 Body Mass Index, dann über 35 und jetzt über 30. Man versucht dann natürlich immer diese Benefits weiter nach unten zu korrigieren. Ich halte es nicht für notwendig, dass jemand, der geringes Übergewicht hat, eine solche Abnehmspritze zu sich nimmt. Wenn nicht eben jetzt auch bei einem Normalgewicht oder geringen Übergewicht schon eine Erkrankung vorliegt, nämlich ein Diabetes. Oder, wenn ich das noch sagen darf, eine andere Erkrankung, die mittlerweile gar nichts mehr mit Diabetes zu tun haben muss, nämlich eine Nierenerkrankung, eine Niereninsuffizienz oder eine Herzinsuffizienz oder kardiovaskuläre Erkrankung. Dort gelten nämlich diese Abnehmspritzen unabhängig vom Diabetes und unabhängig von Adipositas mittlerweile als ein Mittel der Wahl.
Das heißt, es gibt verschiedene andere Risiken und Krankheiten, gegen die die Abnehmspritzen auch helfen, aber nur zur Gewichtsreduktion, sozusagen aus freiwilligen kosmetischen Erwägungen, oder da würden Sie es jetzt nicht empfehlen?
Es gibt einfach zu wenige Studien bei dieser Gruppe der komplett Gesunden, die gering übergewichtig sind und sonst keinerlei Risikofaktor haben. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, sondern hier hilft sicherlich nach wie vor die Lebensstilmodifikation, was heißt gesunde Ernährung, nicht mehr essen, als man auch verbrennt durch körperliche Bewegung, sehe ich keinen Grund. Ob längerfristig, wenn wir mehr Daten haben und wenn auch diese Abnehmspritzen wir mittlerweile noch besser kennen, als wir sie jetzt kennen, bezüglich Langzeiteffekten, und sie auch breit verfügbar sind um vernünftige Preise, ob es dann auch bei Menschen, die eben knapp vor dem krankhaften Übergewicht sind, schon einen Vorteil haben, würde ich nicht ausschließen.
Und könnte man nicht auch argumentieren, dass das am Ende doch im großen Stil auch zum Vorbeugen vor Diabetes 2, also der Altersdiabetes oder der lebensstilbedingten Diabetes, dass man es eben zur Vorbeugung auch nehmen kann?
Das ist, wie gesagt, durchaus möglich. Deswegen sage ich ja, also für die, die an der Grenze zum Diabetes sind, Menschen mit Prädiabetes, da wird sich mittelfristig diese Frage stellen. In der Praxis ist es sicherlich für diese Menschen eine sehr teure Medikation im Moment, die sich nicht jeder leisten kann. Und für die, die komplett normalgewichtig sind, die nur aus Körpergefühl oder Schönheitsidealen oder wie immer das nehmen wollen, da würde ich sie auf jeden Fall abraten.
Gibt es denn auch schon oder weiß man schon etwas über Risiken und Nebenwirkungen?
Ja, weiß man schon. Das eine ist natürlich, es ist eine, ähnlich wie Diäten, die man durchhalten muss, um Effekte zu haben, gilt auch für die Abnehmspritze analog, wenn man das, die Abnehmspritze, diese GLP-Agonisten oder Kombinationsagonisten, wenn man die nicht zu sich nimmt, dann wird der Effekt auch relativ rasch wieder verschwinden. Also es ist im Endeffekt eine Dauertherapie. Wir wissen im Moment noch nicht, ob es bestimmte Möglichkeiten gibt, sozusagen intermittierend, also Phasen der Therapie mit der Spritze abzuwechseln von Phasen ohne, nur mit Diät oder mit Ernährungsmodifikation, wie gut solche Prinzipien sind, um langfristig ein niedriges Gewicht zu halten, das wissen wir eigentlich im Moment noch nicht wirklich.
Und Sie können auch nicht sagen, ob wir irgendwann wirklich anstrengungslos, schlank und gesund bleiben.
Ja, und dann haben Sie auch gefragt nach Nebenwirkungen. Natürlich gibt es Nebenwirkungen, die häufigen Nebenwirkungen sind vor allem am Therapiebeginn Übelkeit, Erbrechen, Magen-Darm-Beschwerden, die unterschiedlich stark sind und manchmal auch dazu führen, dass die Behandlung schon frühzeitig abgebrochen wird. Und unabhängig davon finden wir nach einem Jahr oder ein bis zwei Jahren, dass nur noch mehr die Hälfte der Menschen diese Therapie nimmt. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt viele verschiedene mögliche Erklärungen.
Und also man weiß nicht, ob das wegen der Kosten ist oder weil es eben auch belastend ist.
Ja, genau. Also es gibt eines ist die Kostenfrage. Andere Dinge sind zum Teil auch bei einigen Menschen, dass sie einen Teil ihres Lebens verlieren, den Genuss am Essen, weil letztlich sinkt einfach der Appetit. Es wird alles, was mit Appetit zusammenhängt, runterreguliert. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sich besser fühlen. Es gibt auch mittlerweile Hinweise, dass es bei Depression oder Abhängigkeit, Alkoholabhängigkeit und so weiter, dass diese Abnehmspritze sogar positiv wirkt. Und dann gibt es seltene Nebenwirkungen bei Augenerkrankungen, sehr selten, aber dann durchaus schwerwiegend. Und ganz, ganz langfristige Daten über große Anwendung haben wir ja immer noch nicht.
Gibt es denn noch irgendwas Neues aus der Diabetesforschung, von dem man als gesunder Mensch am Ende doch auch weiter und wieder profitieren könnte?
Ich denke, wir lernen derzeit über eine Reihe von Medikamentenentwicklungen. Zum Beispiel gibt es sogenannte Entkoppler, die wirken auf die Kraftwerke der Zelle, auf die Mitochondrien und sind imstande, vermehrt Fett zu verbrennen. Ja? Und da gibt es mittlerweile auch erste Untersuchungen am Menschen, die wurden gezielt eher für die Fettlebererkrankung entwickelt, wirken aber auch auf den Zuckerstoffwechsel und bei Diabetes zumindest in Modellen. Und bei Menschen scheinen die ersten Studien auch wirklich Verbesserung von Insulinwirkung und Senkung des Fettgehalts in der Leber Effekte zu haben. Also dieses Prinzip über Energiestoffwechsel zu Effekten zu kommen und das auch mit neuen Medikamenten, ist durchaus etwas, was vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielt. In der Praxis ist es Sport, was dasselbe macht.
Ja, aber Sport ist ja das Problem und nicht die Lösung für die meisten Leute.
Genau, und Sport ist natürlich zeitaufwendiger als eine Tablette oder Spritze.
Dann hoffen wir das Beste, dass diejenigen, die Sport machen wollen, weiter Sport machen werden und die anderen dann irgendwann eine schöne Tablette bekommen, um das zu ersetzen.
Absolut.
Danke Ihnen, Herr Professor Hoden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Und eben auch für diese Gedanken darüber, ob und wann man so weit ist, dass man anstrengungslos gut und lange leben kann. Und die Frage, ob das dann auch ein gutes Leben sein wird, die kriegen wir sicher später nochmal in einem anderen Kontext. Ihnen und euch auch ganz vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Mitdenken. Bis zur nächsten Woche. Ihre, eure Ursula Weidenfeld. Tschüss.